Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. In unserer letzten Folge haben wir die unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energieversorgung und die Energiepreise in Österreich eingeordnet. Gasspeicher, Preisentwicklung, Versorgungslage. Heute, wir nehmen diese Folge am 10. April 2026 auf, weiten wir den Blick. Der Krieg am Persischen Golf hat eine Krise ausgelöst. Die IEA-Chef Fatih Birol als die größte Energiesicherheitskrise der Geschichte bezeichnete. Größer als die Ölschocks der 70er Jahre und die Gaskrise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zusammen. Und eine Frage drängt sich auf. Warum steckt Europa immer noch so tief in der fossilen Abhängigkeit und wie kommen wir da raus? Darüber spreche ich heute mit Jan Rosenow. Jan ist nicht nur Professor für Energie- und Klimapolitik sowie Leiter des Energieprogramms an der Universität Oxford, sondern auch eine der präsentesten Stimmen zur internationalen Energiewende, sowohl bei Social Media als auch in renommierten Medien wie der BBC oder dem Guardian war er zuletzt Dauergast. Darüber hinaus berät er Regierungen, spricht auch mal vor den versammelten EU-Energieministern und forscht zu genau den Fragen, die uns gerade umtreiben. Elektrifizierung, Energieeffizienz, der Weg raus aus der fossilen Abhängigkeit. Hallo Jan.
Hallo Frederik, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich auch, danke. Jan, jetzt habe ich gerade schon ein paar Sätze über dich verloren, aber eigentlich machen das ja am besten die Gäste selbst. Magst du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, gerne. Also ich lebe seit mittlerweile 20 Jahren in Großbritannien, bin aber in Ostwestfalen-Lippe aufgewachsen bin über das Studium eigentlich nach Großbritannien gekommen, habe hier mein Masterstudium absolviert, dann promoviert und habe dann 20 Jahre in einer Privatwirtschaft und auch in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet in Brüssel und bin jetzt seit einem Jahr Professor hier an der Uni Oxford. Aber immer zu dem Thema Energie und immer zum Thema, wie können wir es verhindern, dass mit unserem Energiesystem wir so erhebliche Umweltschäden verursachen und wie können wir weg von den Fossilen? Das ist immer die übergeordnete Fragestellung von meiner Arbeit. Und ganz viel von dem, ich mache, beschäftigt sich mit der Nachfrageseite. Also ich habe ein großes Interesse zwar auch an dem systemischen Fragen, also wie können wir Erneuerbare integrieren und so weiter, aber eigentlich ist mein Hauptforschungsthema immer, wie können wir eigentlich die Nachfrageseite, Industrie, Gebäude, Verkehr wegkriegen von den Fossilen und Alternativen dort vorantreiben. Also das ist ein ganz wichtiges Thema für mich und deswegen glaube ich auch, die Krise, die wir hier erleben, ist da besonders relevant.
Absolut. Ich habe dich im BBC-Interview gehört, wo du betonst, wir haben ein Nachfrageproblem und nicht primär ein Angebotsproblem in der aktuellen Krise. Sprechen wir gleich darüber. Erstmal grundsätzlich, wir stecken ja mal wieder in einer veritablen Energiekrise. Ich habe es anfänglich schon gesagt, die IEA spricht von der größten Energiesicherheitskrise der Geschichte. Jetzt gibt es zum Zeitpunkt unserer Aufnahme einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. Der wirkt aber extrem fragil. Durch die Straße von Hormus fahren bislang kaum Schiffe. Nehmen wir jetzt mal an, Best Case, der Waffenstillstand hält, die Straße von Hormus ist bald wieder richtig offen, die Tanker fahren wieder, Spritpreise runter, Gaspreise runter, alles wieder gut.
Ich glaube, das dauert schon eine ganze Zeit und die Frage ist, wie schnell werden die Preise fallen und wie viel Reduktion werden wir da sehen? Ich denke, es ist unrealistisch anzunehmen, dass innerhalb von wenigen Wochen wir wieder auf einem Preisniveau sind, was die Öl- und Erdgaspreise angeht, wie noch im Februar. Ja, also das wird nicht passieren. Warum? Also ein Grund ist, dass wir eben in der Region Infrastruktur haben, die sehr stark beschädigt worden ist. Also ein Minister aus Katar hat ja auch gesagt, es dauert bis zu 5 Jahre, bis das repariert wird. Also die Produktionskapazitäten sind dort eingeschränkt. Das ist einer der Gründe. Also das dauert einfach, bis wir da wieder die gleichen Mengen haben. Der zweite Grund ist der, dass natürlich viele der Schiffe, ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 800 Schiffe, die dort quasi gefangen sind in der Region, dass die natürlich erstmal wieder lossegeln müssen und dahin kommen müssen, wo denn das Flüssiggas und das Öl gebraucht wird. Das dauert, das sind also viele Wochen Verzögerung. Und der dritte Faktor ist natürlich, dass wir auch an die Speichervorräte jetzt gegangen sind. Und die müssen wir ja auch wieder vom nächsten Winter zumindest, müssen wir wieder nachfüllen. Und diese drei Faktoren führen natürlich dazu, dass wir höhere Preise haben. Und dazu kommt natürlich, das hattest du ja schon angesprochen, diese extrem instabile politische Lage. Man kann ja wirklich, also was man heute sagt, ist morgen schon nicht mehr gültig, weil vielleicht wieder ein Statement kommt von Präsident Trump. Und das ist sehr schwer vorauszusagen, wie sich das entwickelt. Und die Preise schwanken ja dermaßen. Also als es dann hieß, Anfang der Woche, jede Straße von Hormuz wird wieder geöffnet, dann gingen die Preise irgendwie runter um 15%. Aber dann am gleichen Tag war klar, das passiert vielleicht doch nicht so schnell, dann gingen die Preise schon wieder ein bisschen hoch. Also es ist extrem schwer vorauszusagen, in welche Richtung das Ganze geht.
Jetzt hat der eben schon genannte IEA-Chef Fatih Birol kürzlich auch gesagt, er sei sich nicht sicher, ob die Tragweite dieser Krise wirklich verstanden werde. Jetzt glaube ich vor allem auch mit Blick auf Europa. Wird sie bei uns noch unterschätzt, weil wir jetzt beispielsweise im Gegensatz zu Asien die Auswirkungen doch nicht oder noch nicht so stark spüren?
Ich glaube schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Krise 2022, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, das war ja deutlich ausgeprägter. Da war klar, okay, wir haben vielleicht einfach nicht genug Erdgas. Ja, also das war, glaube ich, den Leuten schon klar, dass wir hier ein richtig großes Problem haben. Ich glaube, in diesem Fall ist es ein bisschen anders, weil ja zum einen geht's um kleinere Mengen, was jetzt Flüssiggas angeht. In Europa ist das ja nicht bei weitem nicht so viel wie aus der Region, was wir halt eben aus Russland bezogen haben über die Pipelines. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass es einfach deutlich weiter weg ist. Und ich glaube, diese Kombination führt dann dazu, dass wir das vielleicht nicht ganz so bedrohlich wahrnehmen. Obwohl, wenn man sich das wirklich anschaut, wenn die Straße von Hormuz weiter geschlossen bleibt, dann ist der Effekt über das Jahr hin gesehen schlimmer. Ja, das ist genau das, was die IEA ja da gesagt hat letztlich. Wenn man sich die Zahlen von der IEA mal anschaut, dann basiert das eben auf gewissen Annahmen. Also wie lange bleibt denn die Straße geschlossen? Wenn sie morgen wieder aufmacht, dann ist die Krise nicht so schlimm. Aber wenn sie eben bis zum Ende des Jahres auch geschlossen bleibt, dann sind wir letztlich da, wo es eben nochmal deutlich schlimmer ist, als was wir erlebt haben vor 4 Jahren schon. Aber ja, es wird deutlich unterschätzt. Und ich finde, die Diskussion, die wir darum gerade führen, leider ist von einer extremen Kurzsichtigkeit eigentlich gekennzeichnet. Also da gibt es wenig vorausschauende, langfristige Diskussionen. Es ist ganz stark eben geprägt davon, wie sind jetzt die Preise gerade und was passiert als nächstes und wo kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Erdöl und Erdgas her. Aber das ist eben eine sehr verkürzte Diskussion.
Also eine österreichische Boulevardzeitung hat heute den Titel Super, Spritpreise endlich unter 2 Euro. Das klingt so ein bisschen nach gerade noch mal Glück gehabt, ja. Und ich glaube auch, du sagst, Kurzsichtigkeit, das springt mir da so ein bisschen entgegen. Jetzt liegen wir gerade in Europa bei Gaspreisen von rund 45 Euro die Megawattstunde. Also jetzt in diesen Tagen weniger als Mitte März, da waren wir schon mal bei 65 Euro plus. Aber genau, wie gerade schon gesagt, ob diese Beruhigung jetzt temporär ist oder nicht, ist wirklich reine Mutmaßung. Es ist aber klar, es gibt schon wirklich beträchtliche Zerstörungen von und Beschädigungen an Anlagen, die nicht so schnell zu reparieren sind, wo auch sozusagen die Bestellung von Ersatzteilen und so weiter durchaus lange dauern wird, die Lieferungen. Und ohnehin zum Vergleich, wenn wir jetzt sehen, die USA, die stehen bei 8 oder 9 Euro die Megawattstunde Gas. Also wir sind sowieso niemals konkurrenzfähig in der Hinsicht. Und es trifft diesmal Öl und Gas gleichzeitig. Ich habe eben gelesen, dass Analysten der französischen Bank Société Générale für Ende 26 noch mit Ölpreisen um die 80 Dollar pro Barrel rechnen. Also auch im besten Fall, dass es nicht aufs Vorkrisenniveau zurückgeht. Das ist doch schon einfach eine neue Qualität, kann man so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das wird auch noch länger andauern. Und selbst wenn jetzt die ganzen Probleme sozusagen relativ schnell behoben werden, wird ja das Risiko weiterhin mit eingepreist in den Märkten. Also wir sehen jetzt ja schon, also die Diskussion, dass Iran im Zweifelsfall vielleicht Zölle erheben wird, und zwar ziemlich hohe Zölle, und dort einfach in der Region stärker reglementieren wird, welche Schiffe da durchkommen. Das hat auch einen Preiseffekt natürlich, und der könnte langfristig sich durchaus auch ausdrücken. Und dazu kommen natürlich dann wiederum auch andere politische Gegebenheiten. Also wir haben ja in den USA im November die Midterm-Elections. Ja, also da wird dann nochmal zu schauen sein, inwieweit vielleicht auch in den USA die Energiepreise, wenn sie nicht runtergehen, dann auch mal in den Markt irgendwie eingegriffen wird. Also man könnte ja auch durchaus, und das wird in Brüssel diskutiert, Überlegung anstellen, naja, was passiert denn, wenn die Amerikaner anfangen, die Flüssiggasexporte einzuschränken, um den heimischen Gasmarkt, da die Preise entsprechend nach unten zu bringen. Und auf einmal haben wir dann ein Riesenproblem, ne? Weil der globale Markt eben so angespannt ist. Also es braucht eigentlich jetzt nur noch einen weiteren Konflikt oder eine weitere Spannung, die zu einer Verknappung führt. Und dann sind wir auf einmal an einem Punkt, wo ja so ein sogenannter Tipping Point erreicht wird, denke ich, auch im Markt, wo dann die Preise deutlich höher werden. Ich habe jetzt gerade, das ist gerade noch under review, also bei einem akademischen Journal eingereicht, aber wir haben das jetzt, denke ich, in nächster Woche oder in zwei Wochen wird das auch publiziert. Haben wir mal durchgerechnet, was passiert denn eigentlich, wenn genau das passiert? Und es ist eben so, dass der Markt gerade, das passt gerade so mit der Versorgung und der Nachfrage global, das ist noch gerade so machbar in der jetzigen Situation. Aber da muss nur eine kleine Änderung noch dazukommen und auf einmal sind wir in einer Situation, wo die Preise sich dann dramatisch erhöhen können. Und kann man nur hoffen, dass wir da nicht hinkommen. Aber ja, ich denke, wir haben nicht verstanden, wie lange uns das noch begleiten wird. Und ich glaube, interessant ist auch, wenn wir da kurz mal vielleicht auch zurückblicken können, was im Vorlauf passiert ist. Wir hatten ja im Februar eine Diskussion zum Beispiel auf EU-Ebene zum Emissionshandel. Kann man den irgendwie aussetzen, abschwächen? Italien, Deutschland waren damit ganz vorne mit dabei. In Deutschland gab es eine heiße Diskussion wieder um das Gebäudeenergiegesetz. Das wurde dann ausgehebelt. Jetzt machen wir doch keine Wärmepumpen und setzen wieder mehr auf Gas. Und da gab es ja noch andere Beispiele. Ja. Also wir haben eigentlich erlebt in den letzten Jahren ja fast so ein bisschen einen Backlash nach Repower EU und der ganzen Strategie 2022, 2023, eigentlich wieder hin zurück zu den Fossilen ein bisschen, nicht ganz so schnell. Und danach kam auf einmal die Krise. Also das ist, finde ich, eine ganz interessante Dynamik politisch. Und da sehen wir jetzt halt auch genau, wie es das jetzt eben abzeichnet in der Diskussion, wo wir das Gefühl habe, wir haben eigentlich keine sachliche Diskussion, wie wir da rauskommen.
Also gerade zum Emissionshandel wollte ich eigentlich später als Fundstück nennen, aber wurscht, mache ich jetzt. Ember hat Mitte März ein Papier dazu veröffentlicht, das heißt Latest Energy Shock Reminds Europe of its Risky Gas Reliance. Und da geht es quasi auch gerade darum, sie zeigen auf, in den ersten zwei Wochen sind die europäischen Gaspreise, also ersten zwei Wochen des Krieges, um rund 50% gestiegen. Allein dieser Anstieg verteuert die Stromerzeugung aus Gas doppelt so stark wie CO2-Kosten im Rahmen des Emissionshandels. Und auch grundsätzlich eine Abschaffung des ETS würde an der Stromrechnung von Haushalten in der EU höchstens 10% ändern, höchstens. Und letztendlich Conclusio ist, nicht der Emissionshandel treibt die Preise, sondern die Gasabhängigkeit. Und genau die soll ja der Emissionshandel beenden, weil das Geld soll ja in die Transformation fließen. Also irgendwie mutet fast nach einer absurden Diskussion an, oder?
Ja, ganz genau. Und dazu kommt auch, dass ja auch schon die Diagnose, ich denke, bewusst auch falsch ist. Also es wurde ja kurz nachdem die Preise 2022 so angestiegen sind und dann zum Teil ja 10-mal höhere Gaspreise und auch deutlich höhere Strompreise anfielen, da gab es dann ja relativ schnell die Erzählung, das sei die Schuld der Energiewende und der Erneuerbaren und das sei eigentlich der Hauptschuldige an der ganzen Misere, was natürlich objektiv Blödsinn ist. Also das kann man nicht anders sagen. Wir wissen das, weil sich damit die Internationale Energieagentur, die Europäische Kommission, Ministerien, Thinktanks, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr intensiv mit befasst haben. Das ist eine fossile Krise gewesen. Das hatte mit den erneuerbaren Energiewende nichts zu tun. Aber diese Erzählung hat sich doch gehalten. Also es ist immer wieder, kommt es, dass die Energiepreise so hoch seien aufgrund der Energiewende. Aber was natürlich der wirkliche Fall ist, ist, dass wir in einer Situation sind, wo die Gaspreise immer noch höher sind, als sie sonst wären, ohne dass wir die Russland-Krise, Ukraine-Krise gehabt hätten. Und das wirkt sich auf den Strompreis aus, gerade in Ländern, die noch stark von Gas abhängig sind. Also da gab es einen schönen Artikel in der Financial Times vor ein paar Wochen. Die haben sich mal angeschaut, inwieweit sich diese Gaspreissteigerung, die wir jetzt eben verzeichnet haben, auf die Strompreise in verschiedenen EU-Ländern ausgewirkt haben. Und Spanien ist das Land, was einen deutlich geringeren Anstieg der Strompreise verzeichnet hat. Warum? Weil dort wenig Gas im System ist und Gas nicht so oft den Preis diktiert. In Italien zum Beispiel, das ist ganz das glatte Gegenteil, oder auch UK, wo ich lebe, da setzen eben die Gaskraftwerke fast immer den Strompreis. weil eben in dem Merit Order, die dann in der Regel die letzten Kraftwerke sind, die zugeschaltet werden, und nach wie vor werden sie halt zugeschaltet. Und das zeigt ja letztlich, dass wenn wir es schaffen, wegzukommen von den Gaskraftwerken hin zu erneuerbaren und Batteriespeichern und anderen Technologien, dass wir dann auch einen günstigeren Strompreis haben. Ja? Und deswegen halte ich diese ganze Debatte für nicht besonders hilfreich. Und letztlich ist es ja auch dann ja kontraproduktiv, wenn man sich überlegt, dass wir die Instrumente, die ja dazu geführt haben, dass wir Erneuerbare nach vorne gebracht haben im Markt, jetzt alle abschmelzen wollen, abschaffen wollen, um vielleicht kurzfristig die Preise ein bisschen zu reduzieren. Das kann nicht der richtige Weg sein. Ja? Also man kann, denke ich, schon darüber diskutieren. Es gibt vielleicht Ausnahmeregelungen für bestimmte industrielle Prozesse, für manche Sektoren. Ja, kann man da vielleicht kurzfristig mit Maßnahmen ein bisschen gegensteuern bei diesen hohen Preisen. Aber jetzt den Emissionshandel auszuhebeln und viele der anderen Gesetze, die wir eingeführt haben, die ja wirklich wichtig sind, halte ich für eine ganz gefährliche Debatte und überhaupt nicht hilfreich.
In der EMBA-Kurzstudie, die ich eben genannt habe, wird auch dieser Ländervergleich angestellt, vielleicht referenziert darauf auch der Financial Times Artikel. Ich habe es gerade hier vor mir liegen, deswegen nochmal kurz mit Zahlen untermalt. In Spanien hat Gas vom 1. Jänner, also 1.1. bis Mitte März in 15% der Stunden den Strompreis bestimmt, in Italien in 89. Also du hast es gerade genannt. Spanien hat, muss man vielleicht noch dazu sagen, schon auch einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Kernenergie im Netz, aber natürlich auch stark die Erneuerbaren ausgebaut in den letzten Jahren. Was kann man von Spanien lernen?
Ja, da kann man sicherlich schon von lernen, dass eben es sich auszahlt, den Anteil der Stromversorgung aus Gaskraftwerken deutlich zu reduzieren, weil das einfach dann entsprechend diesen Effekt hat. Also dass man quasi eine Absicherung hat gegen solche Preissteigerungen, dass es eben nicht sofort sich auswirkt auf die Strompreise. Und das ist natürlich besonders wichtig, wenn wir jetzt über das Thema Elektrifizierung reden, also die Nachfrageseite wiederum, ist es natürlich sehr schwierig, Leute zu überzeugen, umzusteigen von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe, wenn dann letztlich die laufenden Kosten im Grunde genommen nicht groß anders sind, ja, und sehr ähnlich gestaltet sind, dann ist der Anreiz nicht gegeben. Und dann wirken sich natürlich auch solche Preissteigerungen direkt entsprechend massiv aus. Wenn ich aber den Strompreis entkoppeln kann, dann ist Elektrifizierung tatsächlich eine Strategie, die zum einen günstiger ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher und zum anderen aber wirklich sie dann auch schützt gegen solche geopolitischen Spannungen und Verwerfungen in internationalen Energiemärkten. Und deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir den Strompreis abkoppeln vom Gaspreis. Und das geht meiner Ansicht nach am besten, indem wir einfach den Anteil der Stromerzeugung aus Gaskraftwerken dramatisch verringern. Und wir wissen ja, wie das geht. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, was passiert in Kalifornien oder in Texas, da sind jetzt mittlerweile so viele Batterien ans Netz gegangen, dass wir, ich glaube, in Kalifornien ist es mittlerweile ein Viertel der Spitzenlast kann von Batterien abgedeckt werden. Und dann oft in den Abendstunden, wenn die Sonne nicht mehr scheint, aber trotzdem es noch sehr relativ warm ist und die Leute wollen noch weiter Air Conditioning benutzen, dann kommen diese Batterien und liefern Strom und haben dort ganz massiv die Gaskraftwerke ersetzt. Nicht vollständig, aber immer mehr wird eben bereitgestellt von den Batteriespeichern. Und ich denke, das ist was, wo man was von lernen kann. Gerade in Ländern, die noch eine sehr starke Abhängigkeit aufweisen, besonders Italien natürlich, aber auch selbst in Deutschland beispielsweise oder auch in UK sind Gaskraftwerke nach wie vor ganz, ganz wichtig, was die Strompreisgestaltung angeht.
Jetzt unsere Antwort auf die Gaskrise 2022 war ja dann vor allem auch LNG, also nicht weg vom Gas, aber weg vom Pipeline-Gas aus Russland, LNG-Terminals, Diversifizierung, dann auch Speichervorgaben und so weiter. Da ging ja einiges auch relativ schnell und LNG, ja, war so ein bisschen so eine Art flexibles, diversifiziertes, unabhängigeres Gegenstück zum Pipeline-Gas. Ist diese Reputation jetzt durch die aktuelle Krise damit auch so ein bisschen passé?
Ich denke schon, und LNG hat ja auch deutlich schwerwiegendere Klimaauswirkungen. Das ist in der Diskussion ja auch immer, geht das total unter. Gerade LNG aus den USA, dort wird deutlich mehr, geht noch deutlich mehr Methan verloren als beispielsweise im Vergleich zu Norwegen. Ja? Also norwegisches Erdgas hat deutlich weniger CO2-Emissionen, Methan-Emissionen als Flüssiggas aus den USA. Dazu kommt ja auch dann noch die ganze energetische Kette, ja, also Flüssiggas das ist ja sehr energetisch aufwendig, das überhaupt hier nach Europa zu bekommen, überhaupt erstmal das zu verflüssigen und auch zu verschiffen. Und das sind ja auch wiederum nicht unerhebliche Klimafolgen, die damit einhergehen. Also ich denke, Flüssiggas als sozusagen Ersatz für das Pipeline-Gas, das ist eine Strategie, die kurzfristig sicherlich nicht verkehrt ist, weil es ist ja nicht so, wir können ja nicht von heute auf morgen einfach mal das Gas abdrehen. Ja? Also das ist auch unrealistisch. Aber es ist auf gar keinen Fall eine langfristige Strategie und sollte möglichst begrenzt werden. Und wir sehen jetzt ja auch mit dieser Dynamik in den USA, dass wenn man sich selbst auf Länder verlässt, die vielleicht historisch als verlässliche Partner gegolten haben, also ich denke nicht, dass wir uns auf die USA als Lieferanten hundertprozentig verlassen können. Wenn man sich anschaut, wie die Administration sich da gebärdet gegenüber auch Europa, wäre ich mir da nicht so sicher, inwieweit das wirklich ein verlässlicher Handelspartner ist, was die Bereitstellung von Flüssiggas angeht. Und ja, die Länder aus der Golfregion, da haben wir jetzt ja gerade gesehen, was das heißt, wenn man sich darauf verlässt. Da gibt es dann eben andere Schwierigkeiten, um an das Flüssiggas zu kommen. Also es ist sicherlich keine Strategie, die risikofrei ist. Und das hat ja auch Dan Jorgensen sehr schön gesagt, der für Energiefragen zuständig ist für die EU. Und der hat ja ganz klar gesagt, wir haben nur eine Abhängigkeit in einer anderen ersetzt. Und das kann kein guter Weg sein. Also da müssen wir irgendwie rauskommen.
Mhm. Kurzfristig rauskommen, die IEA rief zuletzt zu Homeoffice, Tempolimits, weniger Flügen auf, also als kurzfristige Maßnahmen, die quasi auch jeder Einzelne setzen kann. Hast du das Gefühl, dass es könnte so eine Art Anfang eines Umdenkens auch sein, oder ist das eher so reines kurzfristiges Krisenmanagement?
Ich glaube, es ist eher Krisenmanagement, weil ich sehe nicht, dass, also da sind natürlich auch ein paar Maßnahmen dabei, die längerfristig wirken, aber jetzt nehmen wir mal sowas wie, ich meine, jetzt kommen wir gerade in den Frühling und in den Sommer, da ist das Heizen nicht mehr so ein wichtiges Thema, aber Temperatur runterdrehen, ja, oder kalt duschen. Das sind Maßnahmen, die, glaube ich, die in Krisensituationen durchaus Wirkung zeigen. Und wir wissen ja, dass ungefähr 10%, vielleicht sogar 15% Nachfragereduktion dadurch erwirkt werden kann. Aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt auf lange Sicht dann auch halten kann, wenn die Preise wieder fallen. Und genau das haben wir jetzt ja auch gesehen nach 2022. Aber dann gibt es natürlich auch Maßnahmen, wie beispielsweise ein Tempolimit, die sich durchaus auch längerfristig aufrechterhalten lassen. Also gerade jetzt, ich meine, Deutschland ist da sicherlich das Extrembeispiel, ja, also gar kein Tempolimit auf manchen Autobahnen, ist sowieso Irrsinn, wenn man sich das mal überlegt. Es gibt ja kaum Länder weltweit, die das überhaupt erlauben, dass man so schnell fahren kann, wie man möchte. Und da ist Deutschland eine absolute Ausnahme. Also es macht sowieso Sinn, das einzuführen und das dann auch beizubehalten. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Also manche von den Maßnahmen haben durchaus langfristige Effekte, aber manche sind wirklich kurzfristiges Krisenmanagement. Und da muss man auch, denke ich, sauber trennen. Was ist sozusagen eine strukturelle Veränderung, die auch langfristig wirkt? Und was sind Maßnahmen, die wirklich eine Krisensituation managen? Dazu kommt zum Beispiel auch sowas wie in der Industrie. Das haben wir ja auch gesehen 2022, dass dann zum Teil wieder Kohle verbrannt worden ist oder man sogar zu Öl übergeschwenkt ist. Das ist natürlich, also aus klimawissenschaftlicher Sicht, extrem problematisch. Aber natürlich in der Krisensituation, wenn wirklich die Energieknappheit da ist, ist es aus Sicht der Industrie verständlich, wenn die einfach nicht an das Erdgas kommen, ja, dass sie dann versuchen, das irgendwie anders abzudecken. Aber das kann natürlich keine langfristige Lösung sein. Ne? Das kann vielleicht kurzfristig helfen, aber das darf auf gar keinen Fall langfristig dazu führen, dass wir dann im Zweifelsfall noch mehr Emissionen in die Atmosphäre emittieren.
Ich hatte über Ostern Besuch aus Deutschland und mir wurde gesagt, es sei auffällig, dass auf der linken Spur Autobahn deutlich weniger Raser mit 200 km/h und Lichthupe unterwegs sein. Also da würden sich die hohen Spritpreise anscheinend schon auswirken. Aber jetzt mehr so auf anekdotischer Ebene. Wie stehst du zu der ganzen Subventionsthematik? Ich habe ein Paper von dir gesehen, Beispiel Norwegen, wo es um die Frage geht, ob falsch designte Stromsubventionen auch Anreize für Effizienz, Flexibilität zerstören können. Worauf kommt es bei der Ausgestaltung an?
Ja, ich glaube, da muss man auch wiederum unterscheiden zwischen Subventionen in der Krise, also wo es wirklich darum geht, jetzt besonders einkommensschwachen Haushalten oder auch bestimmten Industriezweigen zu helfen, mit dieser Preissteigerung klarzukommen, und Subventionen, die eine steuernde, lenkende Wirkung erzielen sollen, also weg von den fossilen und hin zu sauberer Energie. Und wir brauchen, denke ich, beides. Ja? Und wichtig ist aber, dass wir nicht nur über die kurzfristigen Subventionen hier sprechen. Das ist ja oft dann in der Diskussion das Hauptthema, weil es eben gerade jetzt die Leute betrifft. Aber wichtig ist, dass wir langfristig entsprechend die Anreize so setzen. Ich hatte das ja vorhin kurz an dem Thema auch, wenn Gas im Stromsektor schon mal angerissen. Also wenn die Gaskraftwerke die Strompreise diktieren und dadurch die Strompreise höher sind, ist es schwieriger, die Leute davon zu überzeugen, zu elektrifizieren. Und das Gleiche gilt natürlich für Umlagen, für Steuern. Es ist so, dass in der EU, in den meisten Mitgliedstaaten, Erdgas fürs Heizen beispielsweise noch überhaupt keinen CO2-Preis eben abbekommt, aber Strom ja schon seit 20 Jahren im Emissionshandel eben mit drin ist. Auch viele der ganzen Programme, die umgesetzt worden sind zur Dekarbonisierung, die werden dann zum Teil bezahlt über die Stromrechnung, aber nicht über die Gas- oder die Heizölrechnung. Also da kann man auf jeden Fall rangehen, sollte man auch dran gehen. Aber da gibt es natürlich erheblichen auch politischen Widerstand. Es gibt manche Länder, die haben da viel gemacht. Also beispielsweise Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Also das sind sozusagen die Vorreiterländer. Die haben schon in den 90er Jahren CO2-Bepreisung auch eingeführt von Heizöl, von Erdgas im Gebäudebereich. Und auch im Industriebereich, und haben dazu geführt dann eben, dass es da eine Lenkungswirkung schon früh gab. Da sehen wir auch die meisten Wärmepumpen beispielsweise. Da sehen wir auch den stärksten Anstieg der Elektromobilität. Mittlerweile hat Deutschland da auch ein bisschen nachgelegt. Die haben die das EEG, also das Erneuerbaren Energien-Einspeisegesetz. Diese Umlage haben sie dann halt rausgenommen aus den Energiepreisen und umgesattelt auf das öffentliche Budget, in den öffentlichen Haushalt geschoben. Und die Niederlande haben dann ein ganz ähnliches Modell, dass man da eben versucht auszutarieren, wie genau besteuern wir jetzt welche Energieträger, und das ein bisschen fairer zu gestalten. Also da gibt es viele gute Ansätze, aber da ist noch ganz viel zu tun. Und momentan ist es einfach so, dass wir da oft noch Fehlanreize setzen. Und genau das, was wir eigentlich nicht mehr wollen in Zukunft, Begünstigungen attraktiver machen.
Über derlei Themen hast du ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, im vergangenen Oktober auf Einladung der dänischen Ratspräsidentschaft im EU-Energierat vor den Energieministern aller 27 Mitgliedstaaten gesprochen, über industrielle Elektrifizierung, Netzausbau, Energiebesteuerung, wie du es gerade gesagt hast. Hast du den Eindruck, du bist auf offene Ohren gestoßen, und hat sich seitdem dann auch einiges schon getan?
Also ich war überrascht, wie viele von den Ministern doch relativ positiv reagiert haben. Es gab natürlich auch sehr skeptische Stimmen. Also direkt nach mir hat auch Frau Katharina Reiche dann gesprochen und das Thema Technologieoffenheit und auch die Wichtigkeit von Fossilen nochmal betont. Aber es gab auch viele sehr positive Stimmen. Was, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen ist in der Debatte um das Industriethema, ist, dass Elektrifizierung auch im Industriebereich unheimlich viel bewegen kann. Also ich selbst habe auch gedacht, bis vor wenigen Jahren noch, dass Industrie, okay, das ist ganz schwierig, dann brauchen wir dann ganz viel Wasserstoff und das sind hohe Temperaturen, vielleicht mit Biogas oder Biomasse, aber mit Elektrifizierung kommen wir da nicht besonders weit. Ich habe meine Meinung da aber in den letzten Jahren deutlich revidieren müssen, und wir haben jetzt eine Studie, die kommt demnächst raus, wo wir einfach nochmal zeigen, dass global mit schon heute bestehenden Technologien man einen ganz großen Anteil der Industrieprozesswärme elektrifizieren kann. Also hier bis 2050 können wir da mal locker 75%, 80% technologisch elektrifizieren und langfristig 90%. Und das sind natürlich Zahlen, die die meisten so noch nicht gehört haben unbedingt. Das ist wissenschaftlich mittlerweile gut erwiesen. Da gibt es auch Studien spezifisch jetzt für die EU oder für Deutschland und andere Länder, wo das auch klar gezeigt wird. Aber in der politischen Diskussion ist das noch nicht wirklich angekommen. Und das natürlich spiegelt sich auch wieder in der Industriepolitik. Und da ist schon noch unheimlich viel zu tun, was das Thema Industrie Dekarbonisierung angeht. Da ist natürlich dann die ganz wichtige Frage Wettbewerbsfähigkeit, ja. Und da kommen wir wieder zum Thema zurück. Die Preise und die Anreize sind so wichtig, weil ich kann natürlich nicht es schaffen, eine wettbewerbsfähige Industrie zu bekommen, die dann elektrifiziert, wenn die Strompreise höher sind im Vergleich zu den fossilen Energien. Und selbst mit Wärmepumpen, die extrem effizient sind, ich muss da eine, da muss einfach irgendwo eine gewisse Annäherung dann auch vorherrschen. Und wir sehen, dass die Länder, die das vorantreiben, auch erfolgreicher sind, was die Elektrifizierung angeht der Industrie.
Mhm. Weiteres Sorgenkind ist der Verkehr, die Mobilität. Vor wenigen Monaten wurde in Europa, auch hier in Österreich, energisch darüber diskutiert, dafür lobbyiert, die Verbrennerausstiegsziele aufzuweichen. Jetzt haben wir die hohen Spritpreise, die Nachfrage nach E-Autos zieht weltweit an. Ja, in Asien werden die BYD-Showrooms gestürmt, und aber auch bei uns, ich habe es eben noch gelesen, im März war jeder vierte in Österreich zugelassene PKW rein elektrisch. Das ist für uns hier ein Rekordwert, auch wenn es natürlich noch die Luft nach oben geht. Ja, wieder so eine dieser Debatten, die im Zuge der Krise noch obsoleter, ich weiß nicht, ob man dieses Wort steigern kann, wirkt, oder?
Ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend zu sehen, also es gibt ja, wir haben jetzt ja viel über auch politische Maßnahmen gesprochen, aber es gibt natürlich auch separat davon jetzt ein ganz starkes Interesse von den Verbraucherinnen und Verbrauchern für alternative Technologien. Also es gibt einen starken Anstieg, was die Nachfrage für Elektroautos auch auf dem, also Secondhand. Was heißt denn das auf Deutsch? Gibt es da überhaupt ein deutsches Wort für? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber für Gebrauchtwagen, genau, Gebrauchtwagen. Da gibt es einen unheimlich starken Anstieg für Elektroautos, Wärmepumpen, Solarmodule. Also da regt sich was. Und auch in der Industrie gibt es immer mehr Betriebe, die sagen, wie können wir das denn schaffen, dass wir uns davon abkoppeln und irgendwie über Wärmebatterien, über Wärmepumpen, Großwärmepumpen es schaffen, nicht mehr so abhängig zu sein von Erdgas insbesondere. Also ich glaube, da tut sich was. Und das, finde ich, ist eigentlich, selbst wenn man sich die Politik anschaut und daran vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, weil es sich stark im Kreis dreht und sehr stark kurzfristig orientiert ist, ich glaube, da hat sich langfristig in den letzten Jahren auch viel getan und viel verschoben. Ich finde auch immer wieder Länder spannend, wo vielleicht die Politik gar nicht unbedingt die treibende Kraft ist. Also ich habe jetzt letzte Woche, glaube ich, Libanon mal angeguckt und gesehen, wie da die Solarenergie explodiert ist quasi. Also das ist Wahnsinn, wie viele Leute da jetzt Solarmodule haben und wie stark der Anteil gewachsen ist der Solarenergie im Libanon. Oder Pakistan, da war es im Vorjahr ganz extrem. Und das ist getrieben nicht so sehr von Politik, sondern einfach, weil dort die Strompreise sind recht hoch, das Stromnetz ist nicht sehr verlässlich und die Leute steigen um. Und das Gleiche sehen wir auch in Ländern, zum Beispiel in Nepal, wo ganz viel Elektromobilität mittlerweile, glaube ich, 80% aller Neuwagen sind elektrisch. Und das ist nicht der Fall, weil dort die Regierung vorschreibt, ihr müsst jetzt alle Elektroautos kaufen. Ne? Und ich denke, das ist doch was uns auch ein bisschen Hoffnung geben kann, dass wir einfach an einem Punkt jetzt angelangt sind, wo in vielen Ländern es sich einfach rechnet, umzusteigen auf alternative Energien, alternative Technologien. Und ich glaube, genau das werden wir jetzt auch sehen in den kommenden Monaten. Selbst in Ländern, wo das Thema ganz heiß diskutiert worden ist. Und also wir haben ja wirklich hitzige Diskussionen geführt, ob das das Elektroauto ist, die Wärmepumpe ist, irgendwie Windparks, Solaranlagen, Batteriespeicher, ne, die ganze Palette. Aber ich denke, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo es trotzdem vorangehen wird, ja. Trotz der Negativität und auch vielleicht der Polarisierung, glaube ich, lässt sich das nicht mehr aufhalten, weil es gibt genug Leute, die verstehen, dass wenn sie das nächste Mal investieren in neue Heizung, dass es keinen Sinn macht, da nochmal eine neue Gasthemme einzubauen. Oder wenn sie sich ein neues Auto kaufen, jetzt doch nochmal einen Verbrenner zu kaufen. Ich denke, das verschiebt sich schon und das wird sich auch weiter verschieben.
Jetzt, falls aber jetzt die Spritpreise wieder sinken sollten, wie sorgt man dafür, dass sozusagen dieser Effekt nicht wieder verpufft, sondern dass eine Krise die Wende wirklich beschleunigt? Also wie du sagst, Elektrifizierung des Verkehrs, der Raumwärme und so weiter. Hast du dann noch irgendwie konkrete Anhaltspunkte, wie wir das schaffen? Weil ja, genau, wie du sagst, natürlich jetzt ist es, wer geht jetzt in ein Auto aus und kauft sich einen Diesel, ja, bei diesen Spritpreisen. Aber so ein bisschen die Sorge ist ja, unser kurzes Gedächtnis.
Absolut. Und ich denke, das ist letztlich die Verantwortung für Politik. Da kann man, also da kann ich als Wissenschaftler, als Analyst keine wirkliche Antwort drauf liefern, weil ich glaube, da ist dann die Politik gefragt, um das wirklich auch offen und ehrlich anzugehen. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir da auf einem guten Weg sind, um ehrlich zu sein. Es gibt wenige Ausnahmen, aber ganz viel der politischen Diskussion ist oft, wie ich finde, sehr verkürzt und sehr kurzfristig orientiert. Und da braucht es einen gewissen Mut, eine gewisse Weitsichtigkeit, die leider immer rarer wird, was Politik angeht. Aber da braucht es genau das. Also ich glaube, um vorausschauend, strategisch nach vorne denkend Politik zu gestalten, braucht es Mut und braucht es Menschen, die nicht so sehr darauf bedacht sind, was bei der nächsten Wahl passiert. Ja, wie wir da hinkommen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Die geht auch viel weiter als jetzt nur um das Thema Energie. Ja, also unsere politische Diskussionskultur hat sich ja ganz stark verändert in den letzten 20 Jahren. Und wie wir da rauskommen, da bin ich nun wirklich überfragt. Ich denke letztlich, dass trotz einer sehr schwierigen politischen Diskussion wir an einem Kipppunkt sind, was viele Technologien angeht. Und das hilft uns natürlich. Ja, also noch vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal mich mit den Kosten von Erneuerbaren beschäftigt habe, das war gar keine Frage, dass die viel teurer waren als die fossilen. Ja, es gab keine Elektroautos am Markt, so gut wie gar keine. Also vielleicht so ein paar Vorzeigeprojekte, aber es gab keinen nennenswerten Markt für Elektromobilität. Wärmepumpen, davon hatten die meisten Menschen noch nicht mal was gehört. Ja, also es hat sich ganz stark verändert. Und ich glaube, die Frage ist jetzt eher, schaffen wir es schnell genug, voranzugehen und auch diese Kipppunkte zu nutzen? Oder versuchen wir das bewusst zu verlangsamen und werfen eigentlich einen Prozess, der schon längst im Gange ist, dann noch ständig irgendwie Steine in den Weg? Und das ist eine Frage, die wir als Gesellschaft irgendwie klären müssen, ne? Und ich hoffe, dass diese Krise dazu vielleicht auch anhält, dass wir vernünftiger über dieses Thema diskutieren, weniger aufgeregt und nach vorne schauend. Und ja, ob das passiert, ich weiß es nicht, aber ich würde es mir wünschen.
Ich auch. Also du bezeichnest dich ja als Energy Transition Optimist. Das bist du nach wie vor, höre ich das richtig raus, trotz politischer Holprigkeiten.
Ja, und ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Also manchmal frage mich Leute, so wie kannst du noch optimistisch sein? Es geht ja nicht schnell genug und ist das überhaupt realistisch? Oder man wird mir auch so eine Technologiegläubigkeit vorgeworfen. Also zum ersten Punkt würde ich sagen, natürlich geht es nicht schnell genug. Ja, also deswegen arbeite ich an dem Thema schon seit 22 Jahren, weil es nicht schnell genug geht und ich würde mir wünschen, dass es schneller geht und ich bin interessiert daran, wie wir die Lösung finden und dann auch implementieren. Aber pessimistisch daran zu gehen und zu sagen, es klappt ja sowieso nicht oder es ist alles viel zu schwierig, es hilft ja keinem. Also man muss ja daran glauben, dass es die Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern und optimistisch nach vorne gehen. Und nur so lassen sich Dinge auch verändern. Also auch wenn ich jetzt mir in der Industrie anschaue, welche Menschen haben wirklich was verändert? Das sind oft Menschen, die hatten vielleicht eine Idee, die alle anderen als völlig unrealistisch abgetan haben. Aber sie haben dran geglaubt und haben am Ende dann es geschafft, eine ganze Branche zu verändern und haben für Disruption gesorgt. Und ich glaube, deswegen braucht es Optimismus. Und der zweite Punkt, nein, ich bin sicherlich nicht, also ich glaube, man muss auch ehrlich darüber sprechen, dass diese Technologien natürlich auch gewisse Nachteile mit sich bringen und Probleme, ja. Also wir können nicht ausblenden, dass natürlich auch erneuerbare Batterie, Speicher, Elektrifizierung, da gibt's natürlich auch Umweltauswirkungen, da müssen wir drüber diskutieren. Es gibt soziale Auswirkungen. Das ist ja nicht alles nur alles perfekt und wunderbar. Aber man muss es eben immer vergleichen mit unserem bestehenden System und darf das nicht losgelöst davon diskutieren. Und ich denke, von daher optimistisch nach vorne schauen, ja, aber durchaus sich bewusst sein, was sind eigentlich die Probleme, mit denen wir uns dann auch beschäftigen müssen, wenn wir am Ende des Tages Erfolg haben wollen.
Vielleicht noch ein optimistisches Statement dann auch von meiner Seite. Du sprachst ja gerade die ja veränderte Diskussionskultur an, natürlich auch Social Media bedingt, was häufig zu aufgeregten Debatten, auch verkürzten Argumenten führt. Jetzt habe ich eben nochmal nachgeschaut, du hast über 113.000 Follower bei LinkedIn lieferst dort sehr, sehr regelmäßig Zahlen zur Energiewende, die halt auch die Argumente, die du gerade gebracht hast, untermauern, wie Zufriedenheitsumfragen unter Wärmepumpenbesitzern in Kanada oder so. Also Dinge, die einfach auch zeigen, dass die Lösungen funktionieren. Also dafür kann ich nur sehr, sehr werben, dir dort zu folgen. Lieber Jan, vielen Dank. Ich fand es zwar sehr, sehr kurzweilig. Wir kommen jetzt damit auch schon zu unserer traditionellen Abschlussrubrik, dem Fundstück. Jan, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, und ich glaube, das passt ganz gut zu unserer Diskussion, Frederik. Und zwar lese ich gerade, ich bin noch ganz am Anfang, aber ich lese gerade ein Buch, das heißt auf Englisch Long Problems, also lange Probleme, von Thomas Hale, der ist Professor hier in Oxford an der Blavatnik School of Governance. Und der beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir eigentlich Probleme, die einen langen Zeithorizont haben, wie können wir damit umgehen als Gesellschaft und wie können auch Regierungen sozusagen sich damit entsprechend befassen und sinnhaftig dort auch dann entsprechend Politik drumherum gestalten. Finde ich eine ganz spannende Frage, weil, glaube ich, viele der Probleme, die wir hier diskutiert haben, auch heute damit zusammenhängen, dass wir eben es schwierig finden, diese langen Probleme, diese Long Problems entsprechend auch zu konzeptionalisieren und dann auch entsprechend in den politischen Prozess vernünftig einfließen zu lassen. Also das finde ich ein ganz, ganz interessantes Buch. Es ist kein akademisches Buch, es ist geschrieben für eine breitere Öffentlichkeit. Und wer Lust hat, vielleicht ein bisschen aus dem Thema Energie auch auszubrechen, es geht auch ums Thema Klima in dem Buch ganz viel, kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß und ist auf jeden Fall, regt dazu an, sich langfristig mit den Dingen zu beschäftigen.
Klingt sehr spannend, werde ich mir anschauen und wir geben es in die Shownotes. Mein Fundstück habe ich eben schon genannt, den Amber Report. Vielleicht ganz persönlich dann nochmal kurz aus dem Ärmel geschüttelt. Für mich war diese Woche eine Woche des Wasserstoffs vor allem, denn am Mittwoch hat die UNIDO hier in Wien eine internationale Wasserstoffkonferenz veranstaltet. Gestern haben wir von der Hydrogen Partnership Austria ein ganz gut besuchtes Webinar zum Global Hydrogen Review der IEA veranstaltet. Und ja, es zeigt sich, dass im Wasserstoffbereich schon was weitergeht. Natürlich nicht in dem Tempo, nachdem es vor ein paar Jahren in den Hype-Jahren mal ausgeschaut hat. Aber mich nerven so ein bisschen diese Unkenrufe, die sich geradezu ja fröhlich in jedem gescheiterten Projekt und in jeder nicht getroffenen FID suhlen. Das bringt uns ja irgendwie auch nicht weiter. Denn also hier in Österreich, wir werden erneuerbaren Wasserstoff brauchen, vielleicht weniger als vor ein paar Jahren prognostiziert. Aber das macht die Aufgabe des koordinierten Wasserstoff-Hochlaufs nicht weniger wichtig. Und da diese Aufgabe den Austausch aller Akteure braucht, möchte ich das noch kurz zur Werbung nutzen, denn wir haben die sogenannte Hyper-Community ins Leben gerufen. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die am Wasserstoff in Österreich interessiert sind, unter hyper.at/community können sie sich kostenlos unverbindlich anmelden und dann sind sie mittendrin im Austausch und Dialog zur Wasserstoffwirtschaft in Österreich. So, genug Werbung gemacht. Lieber Jan, vielen herzlichen Dank für die sehr interessanten Ausführungen und das kurzweilige Gespräch.
Ja, danke für das Gespräch.
Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.